Gott ist gut heute Morgen. Sag mal deinen Nachbarn, Gott ist gut. Ich habe die schwierige Aufgabe, ganz, ganz verschiedene Elemente, die in meinem Herzen tobten, in Vorbereitung auf diesen Gottesdienst zusammenzubringen. Und ich weiß nicht, ob mir das gelingt, aber das gibt ja verschiedene Formen, wie Menschen Nahrung zu sich nehmen. Du kannst ein Vier-Gänge-Menü haben, da baut das eine auf dem anderen auf. Aber heutzutage ist ja modern, dass man so ein kaltes Buffet macht oder ein warmes Buffet meinetwegen. Das heißt, man hat ganz viele Produkte, die man warm hält und jeder geht dahin und nimmt sich das raus, was ihm gut schmeckt oder ihm nahrhaft erscheint. Und ich glaube, heute Morgen wird das mehr Sonne predigt, dass ich ganz viele verschiedene Aspekte bringe und ihr müsst entscheiden, an welchen warmen Halte, an welches Richot ihr rangeht und was für ein schönes Essen ihr da von dem Teller nehmt. Weil ich habe ja die unglaubliche Aufgabe, folgende Elemente zusammenzubringen. Einmal bin ich sowieso gerne hier bei euch. Und ich freue mich, dass sogar ein paar Bibelschüler überlebt haben, weil ich letzte Woche in Bad Gandersheim gelehrt habe. Ihr habt doch überlebt, ne? Also, ja, also, ihr seht auch gesund und stark aus. Also, so, das heißt, ich habe in der Gegend sowieso was Gutes vorgehabt. Dann haben wir heute natürlich Muttertag. Meine Frau lässt schön grüßen, die ist bei ihrer Mutti in Schleswig-Holstein. Die hatte gestern Klassentreffen und hat das verbunden, ihre Mutti zu ehren. Das ist auch gut so. Aber schöne Grüße von ihr. Dann weiß ich, dass euer Pastor ordiniert wird. Dann weiß ich, dass 25-Jahr-Feier dieses Jahr sowieso ansteht. Nun kriegen wir all die Fäden zusammen, ja. Und während ich so betete, hat mir Gott diese Gedanken gegeben, die ich euch heute mitteile. Und wie gesagt, es sind viele verschiedene einzelne Teile, aber sie sind schon miteinander ganz stark verbunden und sie machen ganz viel aus für die nächsten 25 Jahre, falls der Herr noch nicht wiederkommt. Und ich möchte über Ehre sprechen. Und natürlich ehren wir unsere Mütter. Ist auch gut so, weil ich glaube, dass viel in unserem Volk kaputt geht, weil Menschen den Respekt vor Mutterschaft verloren haben. Deshalb müssen Frauen in den Arbeitsprozess rein verwurstet werden und sie bekommen dann nicht mal die Ehre, die ihnen zusteht, weil sie meistens nicht so viel verdienen wie Männer, obwohl sie dasselbe tun. Und ich habe irgendwie eine Ahnung, das ist natürlich gut, wenn eine Frau arbeiten möchte, soll sie das gerne tun, aber es hat viel damit zu tun, dass diese Rolle der Mutterschaft überhaupt nicht mehr richtig geehrt wird. Also ich finde, es steht uns als Volk gut an und jetzt bitte hört nicht Adolf Hitler, weil der hat uns das Ganze nämlich versaut. Es steht unserem Volk gut an, dass wir einfach Respekt haben vor Müttern. Und eigentlich sollte jeder Mann sich verbeugen, wenn er eine Frau sieht, die bereit ist, Kinder auszutragen. Also ich finde, da fließt Respekt und das muss auch so sein. Und das geht kaputt in unserem Volk. Es wird gerade systematisch kaputt gemacht. Man versucht, den Frauen Ehre zukommen zu lassen, indem man Quotenregelungen macht. Ich finde, das ehrt gar nicht. Weil wenn eine Frau nicht deshalb geehrt wird, weil sie eine Frau ist, hilft das alles gar nicht. Das muss von Herzen kommen. So, und das ist für mich eine wichtige Sache. Aber es geht natürlich in allen möglichen anderen Bereiche rein, wenn du darüber nachdenkst, dass wir zwei Bundespräsidenten verloren haben. Und ich glaube, die sind bestimmt nicht fehlerfrei gewesen, das will ich damit gar nicht sagen, aber systematisch wird in unserem Volk Ehre zerstört, weil Ehre im Reich Gottes etwas total Wichtiges ist, etwas sehr, sehr Wichtiges ist. Wir haben eben den Herrn gelobt und gepriesen. Warum? Weil wir ihm Ehre geben wollen. Und manche wissen gar nicht mehr, was das ist. Ehre, Respekt, Würde, Wertschätzung, Prestige, Renommee, Reputation, Referenz, Schätzung, Auszeichnung, Beifall, Belobigung, Belohnung, Bewunderung, Ehrung, Hochachtung, Honorierung, Lob, Ruhm, Würdigung, Anerkennung, Ehrerbietung, Wertschätzung, Ovationen oder Huldigung. Das sind alles Worte, die kann man natürlich irgendwo googeln, aber wir haben sie mit einem anderen Wert belegt, weil wir den Wert des Lobpreises entdeckt haben. Und deshalb ist es total wichtig für uns geworden, Gott die Ehre zu geben, oder? Und wenn wir das tun, erheben wir uns vom Alltag. Indem wir ehren, werden wir mitgeehrt. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal in irgendeiner Veranstaltung gewesen seid, wo rechtmäßig irgendein Mensch auch geehrt wurde. Ich weiß noch, wie unser Altpräses Reinhold Olonska verabschiedet wurde. Und die ganze Bruderschaft aufstand und diesem Mann, der jahrelang sein Leben völlig hingegeben hatte, Gemeinden zu bauen in Deutschland und uns zu lehren und uns vorzustehen, wie der in den Ruhestand verabschiedet wurde, wie die einfach nicht aufhören wollten zu klatschen. Und mir liefen die Tränen. Nicht, weil ich gerne grundsätzlich Menschen ehre, sondern ich wusste, es ist richtig, dass wir diesen Mann ehren. Und als diese Resonanz kam aus dem Volk, Gottes, ihn zu ehren, da flossen mir die Tränen. Und so geht es mir oft auch im Lobpreis, wenn ich merke, Jesus, die Majestät aller Majestäten, tritt in unsere Mitte. Und es gibt gar keine andere Reaktion von uns, außer dass wir auf unser Angesicht fallen oder aufstehen oder ja, ihm klatschen, ihn würdigen, ihn ehren. Und in diesem Sinnzusammenhang, Mutter ehren, jemand ehren, der jetzt ordiniert wird, jemand ehren, der Verantwortung übernimmt für uns, mit uns. Überhaupt auch die Gemeinde zu ehren, die 25 Jahre durchgehalten hat, hier an einem Ort, der nicht gerade erweckungsgeschüttelt ist. Diese Gedanken bewegen mich. Und Geschwister, es ist so, es gibt einen Zusammenhang, den die meisten Menschen überhaupt nicht verstehen. Und ich möchte euch neugierig machen, doch am Ball zu bleiben, auch wenn das heute Morgen ein bisschen komplizierter wird wie sonst. Weil das gibt eine Kombination zwischen Glauben und Ehre. Und ihr wisst ganz genau, dass man Gott nicht wohlgefallen kann ohne Glauben. Amen. Ihr wisst auch, dass ohne Glauben keine Dinge passieren im Reich Gottes. Manche Leute wundern sich, warum Gott nicht auf Not reagiert. Er müsste doch eigentlich eingreifen, hier und da ist doch Not. Gott reagiert nicht auf Not, Gott reagiert auf Glauben. Und das soll keine Leistung sein, Glaube ist Gnade. Und trotzdem gibt es einen Zusammenhang. Ich glaube, wenn ich jetzt hier eine Umfrage starten würde, wer von euch möchte mehr Glauben? Möchtest du mehr Glauben haben? Amen? Amen. Aber Jesus sagt ein Geheimnis und ich hoffe, im Laufe der Predigt wird euch das aufgeschlüsselt. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 44, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht? Leute, ich kau auf diesem Satz. Ich kau. Und ich sage, Jesus, was ist dieser Zusammenhang zwischen Ehre und Glauben? Ich möchte das lernen. Irgendjemand hier, der auch ein bisschen neugierig ist und sagt, wie schlüsselt sich das? Was hat das miteinander zu tun? Wir haben in Magdeburg das aus Reading übernommen. Wir wollen gerne eine Kultur der Ehre leben. Seid ihr aus Aarau?
Nee.
Aus welcher?
Thun.
Aus Thun?
Wir haben die Konferenz.
Naja. Ja, ich war gerade im Oktober drüben, weil mein Sohn ist auf der Bibelschule da. Der Mangel ist auf der School for Supernatural Ministries. Das ist natürlich gut, wenn mein Sohn da ist, und hat auch ein Haus da drüben, kann ich da gut wohnen. Ne? Aber ich war mit Kevin Detman zusammen, als er im Glaubenszentrum war und bin mit Bill Johnson öfter zusammen gewesen und so fort. Und da gibt es auch ein Buch von Danny Silk, das lohnt sich auch wirklich zu lesen. Das heißt, eine Kultur der Ehre. Und wir versuchen in Vaters Haus, das zu buchstabieren, weil es ist nicht einfach. Aber es ist die Lösung für so viele Dinge. Und ich komme viel rum, Geschwister. Ich bin fast jeden Sonntag woanders. Und wenn ich irgendwo hinkomme und merke, in der Gemeinde knistert irgendwas, die Lösung, dass es weniger knistert, ist Kultur der Ehre. Wenn man sich das mal vorstellt, da drüben in Reading sind fast 70 Autoren und Leiter zusammen. Und die kriegen sich nicht in die Wolle. Ich meine, natürlich haben die auch ihre Spannung, aber die arbeiten seit Jahren zusammen. Und das ist irre. Was ist das Geheimnis dahinter? Es hat was mit Ehre zu tun. Und Ehre ist ein Lebensgefühl, was wir in Deutschland natürlich durch die Hitlerzeiten mächtig verloren haben. Aber ich möchte, dass wir dahin kommen, dass wir als Christen das wieder lernen. Was ist das für eine Kultur? Was ist das für ein Umgang miteinander, wenn wir Kultur der Ehre leben? Natürlich in erster Linie zu Gott hin, selbstverständlich. Und ich werde, wenn ich dahin komme und das nicht zu langweilig wird, vielleicht nachher euch nochmal zeigen, was die Schrift sagt, wen wir alles ehren sollen, falls wir dann noch landen. Weil ich bringe jetzt aus meinem Herzen Dinge hier zu euch, die bei mir rumblubbern, die sind überhaupt noch nicht fertig. Aber ich habe gedacht, ich riskiere das mal, weil da so viele Fäden in der Luft hängen, dass ich euch eben ein kaltes Buffet liefere oder ein warmes, wo ihr verschiedene Sachen euch rauspicken dürft, woraus ihr lernt. Guck mal, die Bibel sagt im Epheserbrief, dass Jesus Christus hinaufgefahren ist in die Höhe und herniedergefahren ist und hat den Menschen Gaben gegeben. Ich denke, ihr kennt das Epheser 4, Vers 11. Das heißt, Jesus gibt Menschen Gaben, Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten. Und wenn man den Epheserbrief jetzt weiterliest, dann finde ich das interessant, dass genau in diesem Textzusammenhang von den für uns auch wichtig gewordenen Gaben, und ihr wollt ja nachher auch jemand, oder morgen oder nächsten Sonntag ist das, da wollt ja jemand ja sagen, pass mal auf, wir anerkennen diesen Andreas hier als eine Gabe Gottes. Wir wollen oder wir stimmen dem zu, dass er den Handschlag bekommt zu dem, was wir von Gott in seinem Leben sehen. Er ist eine Gabe Gottes, er ist ein Hirte Und Gott hat ihn dazu berufen, da können wir gar nichts zu machen. Aber er hat dieses Hirtenamt angefangen auszuleben. Und jetzt kommen Menschen und bestätigen das und ehren ihn damit, dass er ordiniert wird. Jetzt ist die Frage, wie stellt sich die Gemeinde dazu? Kann die Gemeinde glauben, dass er eine Gabe Gottes ist? Wenn sie das glauben kann und ihm damit die Ehre gibt, dann können hier Dinge passieren. Wenn das nicht passiert, kann das ganz schön dumm kommen, weil ihr wisst ja, ein Leiter ist nur jemand, dem Leute folgen. Sonst ist er nur ein Spaziergänger. Und ja, ist so. Und das ist ganz wichtig, was für eine Haltung haben wir jetzt gegenüber jemandem, den wir ordinieren wollen. In dem Epheser-Text heißt es dann ja weiter, dieses Geheimnis ist groß, und deshalb ist es so interessant, dass dieser Kontext da steht. Ich deute dies aber auf Christus und die Gemeinde. Paulus spricht von der Ehe. Und da heißt es dann, jedenfalls auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Manne haben, also das Respekt. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht so. Und dann kommt dieser berühmte Vers, Ehre Vater und Mutter. Kennt ihr den? Ehre Vater und Mutter, schon mal gehört? Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Du kannst natürlich sagen, ja, das ist natürlich auch biologisch gemeint. Na klar, aber es ist eben nicht nur biologisch gemeint, sondern ist auch geistlich gemeint, weil in dem ganzen Kontext vom Epheserbrief steht ja viel mehr. Das heißt zu Deutsch, wenn ich die Haltung einnehme, dass mein Herz bereit ist, jemanden zu respektieren, zu ehren, ihm Majestät zuordne oder Kompetenz zuordne oder Berufung zuordne oder wie immer du das sagst, in dem Moment, wo mein Herz dazu bereit ist, wenn ich anfange, jemanden zu ehren, dann ist das quasi so, dass es mir anfängt, gut zu gehen. Und ich bekomme ein langes Leben auf Erden. Und diesen Zusammenhang verstehen viele Menschen nicht, weil wir haben in den 68ern gelernt haben, das Establishment ist böse, ist langweilig, ist restriktiv, ist viktorianisch, prüde, das muss weggesprengt werden. Und damit ist eine Menge weggesprengt worden. Ich glaube, wir als Christen sollen anders leben. Wir sollen leben mit einer inneren Herzenshaltung, dass ich Menschen und Gott gegenüber mit Respekt komme und sagen, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Das hat was damit zu tun, dass wir einander begreifen als Gaben Gottes. Von Jesus selbst sagt von sich, als er mit der Frau am Jakobsbrunnen spricht, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wenn du wüsstest, wer mit dir redet. Also Jesus selbst betrachtet sich als Gabe Gottes. Das Problem ist, wenn wir Menschen nicht erkennen, was ist die Gabe Gottes an mich, dann habe ich ja keine Bereitschaft, diese Gabe zu respektieren als von Gott. Und wenn ich die Gabe nicht respektiere als von Gott, wie soll mir dann Segen und ein langes Leben werden? Und da gibt es Zusammenhänge, die viele, viele Menschen heute gar nicht mehr begreifen. Und deshalb geschieht nicht der Segen in unseren Gemeinden, der eigentlich geschehen soll. Das ist jetzt nichts Neues. Ich denke mal, wenn ihr in den 1. Korinther schaut, da versucht Paulus dieser Gemeinde klarzumachen, pass mal auf, mein Freund Timotheus kommt demnächst zu euch, sagt Paulus. Und dann sagt er, bitte, liebe Leute, tut mir den Gefallen, es verachte ihn nun niemand, obwohl er sehr jung ist. Weil in dem Moment, wo ihr den verachtet, könnt ihr nicht rausziehen, was der Mann für eine Gabe für die Gemeinde ist. Also wenn da Leute sitzen, mit der Vinja und Däumchen, dann mal gucken, was der junge Spund so bringen wird. Weißt du, und wir kennen das ja so Daumen hoch, Daumen runter. Wir werden ja geradezu dazu geschult vom Internet her. Ne? Finden wir gut, ja, finden wir toll. Und dann machen wir so und dann ist das erledigt. Und dann machen wir so, ist auch erledigt. Aber dieser Geist darf nicht in die Gemeinde kommen. In die Gemeinde müssen wir sehen, ob einer jung oder alt oder sonst was ist. Er ist zunächst mal eine Gabe Gottes. Also ihr dürft ab und zu ruhig mal Halleluja sagen, das geht schon. Und auch Amen, das bringt mich auch nicht durcheinander. In dem Moment, wo dieser Geist in die Gemeinde reinkommt, dass wir einander verachten oder dass wir einander nur dann achten, wenn jemand genau in der Spur läuft oder seine Erwartungen erfüllt oder so, da kommen wir mitten in die Leistungsreligion und das ist überhaupt nicht angesagt. Sondern wir müssen in der Gnade bleiben. Und Gnade ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir sagen, okay, weil ich Gnade genieße, deshalb kann ich jemand anderen als Gabe Gottes sehen und ihn respektieren. Und dann kann etwas passieren in der Atmosphäre, kann sich was verändern, dass diese Person auch anfängt, mich zu respektieren. Und in dem Moment, wo dieser Respekt voreinander läuft in der Gemeinde, wo ein anderes Miteinander umgehen stattfindet, wird Segen freigesetzt. Und Menschen von draußen kommen rein und wundern sich, dass Menschen aus so vielen Kulturen und so vielen Hintergründen, wie ihr jetzt hier gerade seid, dass die miteinander auskommen. Was ist das, fragen sie. Und das hat was mit diesem Respekt zu tun. Ich meine, bitte, wenn ich Respekt sage, ich meine nicht Angst. Guck mal, Martin Luther hat das so schön in dem Katechismus immer formuliert, als er das auslegt und sagt, was ist das? Und dann sagt er immer, du sollst Gott fürchten und... Seid ihr da heute Morgen? Ah, einer weiß es. Du sollst Gott fürchten und lieben. Das gehört zusammen, Geschwister. Wenn man sagt, ich liebe Gott und hat keine Ehrfurcht, dann glaube ich, dass man nicht versteht, was das bedeutet. Wenn man sagt, ich habe nur Ehrfurcht und habe keine Liebe, dann hat das eher eine Tendenz zur Angst. Und Gott will nicht, dass wir Angst vor ihm haben. Aber Gott will, dass wir Respekt vor ihm haben. Dass wir ihn ehren. Dass wir ein Herz haben, was so stark ist in sich selbst, dass es kein Problem hat, jemanden, der noch stärker ist, das sein zu lassen, was er ist. Wenn Menschen in sich selbst unsicher sind, wenn Menschen in sich selbst minderwertig denken, wird es ihnen schwerfallen, anderen Ehre zu geben. Weil sie sind immer auf der Suche nach eigener Ehre. Sie sind ehrgeizig. Und wer ehrgeizig ist, der ist auf einem ziemlich schlimmen Trip. Aber wenn du sicher bist in dir selbst, wenn du weißt, wer du in Christus bist, wenn du weißt, ich bin aus Gnade errettet und Christus in mir, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn du aus dieser sicheren Position kommst, ganz egal, was passiert, wenn ich jetzt lebe, lebe ich dem Herrn, wenn ich sterbe, sterbe ich dem Herrn, weil ich weiß, dass Gott mich ehrt durch den Tod von Jesus für mich. Weil das hundertprozentig für Zeit und Ewigkeit ein für alle Mal fest ist. Deshalb, weil ich weiß um meinen Wert, fällt es mir überhaupt nicht schwer, jemand anderen Wert beizumessen. Schon gar nicht Gott. Aber es gehört unbedingt zusammen, Geschwister, wenn wir in Richtung Erweckung gehen wollen, dass wir nicht nur Lobpreislieder singen, sondern dass wir wirklich Gott ehren. Und in dem Moment, wo Gott geehrt wird, da passiert etwas. Weil Gott geht dahin, wo er geehrt wird. Und wo man Gott verachtet, da ist es schwer. Und ich glaube, dass wir wirklich lernen müssen, Ehre einzuräumen in unseren Herzen und Respekt. Gerade weil es in unserem Volk so dermaßen verloren geht. Das ist wirklich schlimm, was du an Gelaber und Geläster hörst. Der am besten lästert, ist immer oben auf. Und ich glaube nicht, dass es uns langfristig gut tut, wirklich nicht. In Sprüchen 18, Vers 12 heißt es, vor dem Sturz will das Herz des Mannes hoch hinaus, aber der Ehre geht Demut voran. Also in dem Moment, wo du die Demut hast, dass jeder weiß, wer du bist. Demut heißt bekannt sein für das, was man ist. Demut hat keine Heuchelei. In dem Moment, wo ich Demut lebe, und auch anstrebe, das ist ein Ziel von mir. Nicht ihr sollt mich demütigen. Es ist auch nicht unser Auftrag, dass wir einander demütigen sollen. Sondern die Bibel sagt, demütige dich selber. Ich demütige mich und in dem Moment, wo ich mich demütige, passiert etwas, dass Gott einen Mechanismus in Gange bringt, der aus der unsichtbaren Welt kommt, nämlich dass ich Ehre bekomme. Ich kann sonst gar nicht mit der Ehre umgehen, weil ich denke, ich bin ein Popanz. Wenn ich Ehre bekomme und ich bin nicht demütig, das bringt mich zu Fall. Und deshalb ist es immer gefährlich, wenn du mit Leuten zusammen bist, die geil sind, sag ich mal, auf Ehre, die hinter Ehre her sind. Man muss echt aufpassen, also vor Ehrsucht muss man wirklich aufpassen. Das ist wirklich gefährlich. Und deshalb ist die Kombination zwischen Demut und Ehre ganz wichtig. In Galater 5, Vers 26 sagt Paulus, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern oder einander beneiden. Das ist eine große Warnung. Aber in dem Moment, wo wir demütig sind, das heißt, wo wir begreifen, wer wir sind in Christus, in dem Moment passieren Dinge, die sonst nicht passieren. Wir können das sehr gut beobachten am Leben von Jesus. Ich will das nicht zu kompliziert mal so nur ein Beispiel reinbringen, sonst ist das alles sehr theoretisch, was ich hier sage. Aber es sind Grundlagen und ich sagte ja schon, nimm dir aus dem Becken raus das Essen, was dir schmeckt. Und guck, ob du drauf rumkaust und ob Saft rauskommt. Guck mal, von Jesus heißt es ja, ihr wisst, Jesus hat viel Gutes getan. Und er war bereit, Menschen zu achten und zu respektieren. Und dann heißt es in Johannes 12, 42 und 43, dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn. Jetzt pass auf. Doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden, denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Jesus selbst kennt, obwohl Jesus die Gabe Gottes überhaupt ist, und eigentlich hätte man das nur feiern müssen, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist und Christus uns Gott offenbart, den Vater offenbart. Aber hier sehen wir einen Mechanismus, wenn Ehre in eine falsche Bahn kommt. Ja, ja, sie glaubten schon an Jesus. Sie wussten schon, da kann keiner sowas tun, wie er tun kann, außer er ist von Gott. Aber ihn wirklich öffentlich zu ehren und zu respektieren und zu sagen, Gott, der Sohn Gottes ist wirklich der Sohn Gottes, das ging doch einen Schritt zu weit, weil dann würden wir die gesellschaftliche Anerkennung verlieren. Nur da siehst du, da gibt es einen Konflikt, einen Ehrkonflikt. Also ich glaube, das ist eine These von mir, dass wertvolle biblische Ehre ist immer etwas, was wir nach oben hin suchen müssen, aber nicht von unten verlangen dürfen. Also ich kann, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, bitte respektiert mich hier mal, dann kann es sein, dass ich gerade das verliere, nämlich Respekt. Aber in dem Moment, wo ich mich nach oben orientiere, wie Christus das macht, er sagt mal, ich suche nicht meine Ehre, ich suche die Ehre von dem, der mich gesandt hat. Und in dem Moment, wo das läuft, bist du ziemlich unabhängig von dem, was sonst läuft. Jesus hat das nicht gekratzt, dass die Pharisäer ihn nicht geehrt haben. Er war traurig darum, weil er wusste, wenn die Pharisäer ihn nicht ehren, werden sie die Kraft nicht abrufen können, die in Christus ist. Wir sehen also hier einen Zusammenhang zwischen dem, was unsichtbar passiert und dem, was sichtbar passiert. Und da müssten uns einige biblische Wahrheiten zu einfallen. Guck mal, Jesus sagt in der Bergpredigt öfter, was du im Verborgenen tust, wird Gott öffentlich vergelten. Sprüche sagt mal, ehre Gott mit deinem Hab und Gut. Das kannst du öffentlich machen, dann ist der Lohn dahin. Du kannst es aber auch ganz still machen, zwischen Gott und dir. Und jetzt merkst du, das hat was mit Glauben zu tun. Wenn du aber betest, sagt Jesus, geh in deine Kammer und mach die Tür zu. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen ist, der wird es dir vergelten. Er wird dich ehren. Pass auf, wenn du Almosen gibst, sagt Jesus, dass es im Verborgenen sei. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, der wird es dir vergelten. Das heißt, ich tue das, was ich tue, aus dem tiefsten Bedürfnis meines Herzens, Gott zu ehren. Nicht, weil ich die Ehre suche von Menschen. Weil in dem Moment, wo ich anfange, etwas zu tun, weil ich eure Ehre haben will, fange ich an zu heucheln. Und die ganze Power, die aus Gott kommt, vermindert sich. In dem Moment, wo ich das wirklich glaube, dass Gott mir meinetwegen auch öffentlich Ehre gibt, wenn ich es im Verborgenen tue, das ist eine Sache zwischen mir und Gott. Wenn mein Herz rein ist und ich sage, okay, Herr, ich gebe dir alle meine Ersparnisse, als Beispiel, dann wird Gott darauf reagieren. Wenn ich dasselbe tue, dasselbe Geld weggebe und möchte, dass ihr das alle wisst, der Thorsten hat sein ganzes Geld weggegeben, wow, das ist ja ein toller Typ. Da sagt die Bibel, dein Lohn ist dahin. Du hast zwar was gegeben, ist auch nicht verkehrt, dass du was gibst, aber die Ehre, die du zwischen dir und Gott aufbauen könntest, woraus Gott dir aus dieser Demutshaltung heraus eine öffentliche Ehre geben könnte, die ist zerstört. Und deshalb sind diese Zusammenhänge so wichtig, Geschwister. Es hat was mit meiner innersten Haltung zu tun, ob ich wirklich Respekt habe und ob ich wirklich Ehre gebe. Ob ich auch Gott gegenüber Respekt habe oder Ehre gebe. Heute heißt es ja mehr so, tu Gutes und rede darüber. Ha? Kennt ihr das? Tu Gutes und rede darüber. Häng's plakativ auf. Der hat wirklich wieder 5 Euro gespendet. Wow, ist das ein toller Typ. Und die Ehre ist, der Lohn ist dahin, sagt die Bibel. Das war's. Wie könnt ihr glauben, wenn ihr Ehre nehmt von den Menschen, sagt Jesus. Siehst du den Zusammenhang jetzt? Du kannst wirklich nur Gott glauben, indem du darauf nicht aus bist, dass Menschen dich ehren. Aber du selbst kannst dich natürlich von dir aus entscheiden, ich möchte jeden Menschen als Gabe Gottes respektieren und ehren. Du kannst es nicht fordern, du kannst es nur selber leben. Und wenn du in deinem Herzen Gott ehrst, dann überlass es ihm doch, dass er tatsächlich deine Tat im Glauben so belohnen wird, dass du vielleicht sogar öffentlich Ehre bekommst. Auf jeden Fall bekommst du ja Ehre im Himmel. Wenn du mal denkst, diese kleine Witwe da, die da zwei Schärflein spendet, ja. So unglaublich. Zwei Schärflein kannst du nicht mal den Mörtel zwischen zwei Steinen am Tempel bezahlen. Lächerlich. Was sollen die 2 Cent da? Pff. Jesus ist so begeistert, dass er sagt, diese Frau hat mehr gegeben als alle, denn sie hat alles gegeben, was sie hatte. Sie ehrte. Von der alten Frau, die bei Jesu Geburt da im Tempel rumsaß, heißt es, sie diente dem Herrn jeden Tag mit Beten und Fasten. Ja, was nützt dem Herrn Beten und Fasten? Die Frau wird dünner, aber dem Herrn nützt das doch nichts. Nein, das hat was damit zu tun, ob sie diese Haltung hat. Ob sie ehrt. Können wir die Gaben Gottes ehren, die wir darstellen? Und zwar nicht, weil ich jetzt das predige oder weil ich euch zwinge oder gar nichts, sondern dass es aus dem Herzen kommt. Dass es aus meinem Innersten entspringt. Weil wenn wir wirklich etwas machen, um zu den anderen zu zeigen, was wir für tolle Typen sind, wenn wir ehrsüchtig sind, dann kommt ganz schnell falscher Eifer in uns rein, den wir Ehrgeiz nennen. Und dann geht viel, viel kaputt in der Gemeinde. Dann muss man immer die Anerkennung kriegen. Immer. Ich habe doch das und das gemacht, dann musst du auch die Anerkennung kriegen. Ja, kannst du menschlich einfordern, vielleicht kriegst du sie sogar, aber vor Gott ist das nicht die Nummer. Wenn du vor Gott das tun willst, dann wirst du vor Gott leben und Gott wird dich ehren. Und dann ist ja auch bist du auch in eine relativ nette Unabhängigkeit von dem Applaus der Menschen gekommen. Die macht ziemlich frei. Weil wenn du in diese Freiheit nicht reinkommst, wirst du immer Angst haben und du wirst immer diese Heuchelei der Pharisäer im Nacken haben. Du wirst immer unter Druck kommen. Du musst ja das, nein, du musst gar nichts. Aber wenn du innerlich dich entscheidest zu sagen, weil ich Gott ehren möchte mit meinem Leben, mit meinem Besitz, mit dem, was ich spreche, mit dem, was ich lebe, weil ich Gott ehren möchte mit dem, was ich bin, deshalb fällt es mir nicht schwer, auch eine andere Berufung zu ehren, auch eine andere Aufgabe zu ehren, ein anderes Geschlecht zu ehren, eine andere Rasse zu ehren. In der Gemeinde, dass wir einander mit Ehrerbietung zuvorkommen. Habt ihr das schon mal gehört? Mir geht das so auf den Keks. Ich habe so oft Schwierigkeiten mit Leuten, die das im Christentum nicht gewohnt sind, dass man Komplimente macht. Ich werde oft verkannt und hinterfragt, einfach nur, weil ich was Nettes sage. Ich sage, Renate, was siehst du gut aus heute Morgen? Dann denkt gleich irgendjemand, ich will sie anbaggern. Das, was ich möchte, ist, ich möchte ihr einfach sagen, es gefällt mir, dass du dir Mühe gibst, dich so zu kleiden, dass du nicht wie ein Sack Kartoffeln hier rumläufst. Und ich nehme das an, dass ihr euch deshalb heute Morgen so hübsch gemacht habt, weil ihr merkt, dieser Tag ist ein Tag, den man ehren sollte. Ihr Afrikaner, ihr wisst das natürlich, ihr kennt das, ja. Geht ja gar nicht, Sonntag nicht was Schickes anzuziehen, ja. Warum? Weil es ein besonderer Tag ist. Ich möchte meiner Ehre Ausdruck verleihen. Nicht, damit mich jeder sieht, wie toll ich wieder bin. Habe ich so einen schicken Hut auf, oh, toll. Nein, ich will meinen Gott ehren. Merkt ihr, wie das zusammenhängt? Das ist so praktisch. Was mache ich denn, wenn ich anfange, das nur zu tun, dass ich eure Aufmerksamkeit habe, ja? Dann ist das Augendienerei, sagt die Schrift, und das grenzt an die Heuchelei. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Paulus sagt im Kolosser 3, Vers 23 und 24, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Und im Epheser 6, 6, das ergänzt das wunderbar, er sagt, ihr sollt nicht so dienen, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von ganzem Herzen tut. Das heißt, ihr habt gar keine Lust, irgendwie etwas nur aus Show zu tun, damit die anderen sehen, was du für ein toller Typ bist. Sondern du tust es, weil du Gott respektierst. Und du wirst sehr frei von Menschenmeinung. Und ich glaube, dass es wird Zeit, dass wir da hinkommen als Volk Gottes. Weil, Geschwister, es wird dunkel da draußen. Und wenn du Angst hast, dass du aus dem Rahmen fällst, weil du als Christ bestimmte moralische Sachen einfach nicht machst, unmoralische Sachen nicht mitmachst. Dass wenn, je dunkler das da draußen wird, desto heller leuchten wir als Licht. Nur wenn du abhängig bist von der Meinung der Masse, du wirst es nicht durchhalten. Du wirst dich anpassen an den Zeitgeist. Und du wirst dich elendig fühlen, weil dein Herz ist zerrissen. Einerseits möchtest du Gott ehren mit deinem Leben und andererseits möchtest du die Ehre von den Menschen haben, dass du ja bei Facebook den Daumen oben hast. Aber das geht nicht. Irgendwann wird das zusammenkrachen und irgendwann musst du dich entscheiden, wem ehrst du? Für wessen Ehre willst du leben? Und wenn das heißt, ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst und es gut geht auf Erden, Geschwister, ich habe eine gewisse Ahnung, wenn du anfängst, Gott zu ehren, dass es dir sehr gut geht, nicht nur auf Erden, sondern auch in Ewigkeit, sag doch mal eine Halleluja. Ich kriege da eine Ahnung von. Und ich weiß, da konfrontiert was, da sind Welten, die aufeinanderschlagen. Und wir als Gemeinde Jesu müssen uns entscheiden, was wir machen wollen. Wollen wir mitmachen in diesem Trend, wo man sich gegenseitig madig macht und so kritisiert, dass kein Lebensraum mehr, keine Luft mehr zum Atmen da ist? Dass Gemeinden nur noch da sind, um sich gegenseitig anzuätzen? Ich will das nicht. Ich möchte, dass jeder in die Gemeinde kommen kann und erstmal merkt, ich bin akzeptiert. Ich bin respektiert. Ich tue noch Sünde, aber ich will das eigentlich nicht. Und die Gemeinde soll mir helfen, da rauszukommen. Aber ich möchte nicht, dass man respektlos mit mir umgeht. Weil das tut die ganze Welt schon. Da wirst du öffentlich an den Pranger gestellt. Man nennt das Internet. Und ich glaube, dass die Gemeinde Jesu eine andere Haltung haben muss. In uns muss eine Kultur der Ehre sein, eines Respektes sein, auch vor den verschiedenen Gaben und Ämtern, die Gott gibt. Wenn sie von Gott sind, dann ist es auch nicht schwer, ihnen Ehre zu geben. Guck mal, sie haben damals versucht, Jesus die Ehre wegzunehmen und haben gar nicht gemerkt, dass in dem Moment, wo sie Jesus die Ehre wegnehmen, dass es ihnen schadet, den Menschen. Guck mal, da gibt es noch eine Stelle, ich weiß nicht, möchte ich euch gerne mal lesen als Illustration. Lukas 4 ist übrigens das Genialkapitel dafür. Da heißt es Lukas 4, 22, und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Und sie sprachen, ist das nicht Josefs Sohn? Und er sprach ihm, ihr werdet jedenfalls dieses Sprichwort zu mir sagen, Arzt, heil dich selbst. Alles, was wir gehört haben, das in Kapernaum geschehen sei, tu doch auch hier in deiner Vaterstadt. Er aber sprach, wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. Guck mal, Jesus ist doch aufgewachsen in Nazareth, als Junge, hat im Sandkasten gespielt. Und jetzt tritt er auf als 30-Jähriger mit dem Anspruch und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und dann bringt er diesen Jesaja-Text und er sagt, vor euren Ohren ist diese Schrift jetzt dabei, sich zu erfüllen. Die erfüllt sich hier gerade. Guck mal, es heißt nachher, dass er in Nazareth fast keine Wunder tun konnte. Siehst du den Zusammenhang? Die Leute in Nazareth haben plötzlich umgeklickt und haben nicht gehört, was Jesus sagte, und haben ihm nicht die Ehre gegeben, die ihm gebührt, sondern plötzlich kamen sie auf die Idee, das ist doch Josefs Junge, der hier im Sandkasten mitgespielt hat. Der kleine Jesus, wisst ihr noch? Und in dem Moment, wo sie das tun, ändert sich nicht die Kraft von Jesus, sondern ihr Glaube. Und weil sie nicht glauben können, können sie aus Jesus nicht das rausziehen, was Jesus als Gabe Gottes an die Menschen in Nazareth war. Die blutflüssige Frau, die war da anders drauf. Jesus ging da so seines Weges und er hatte da was vor und die Leute bedrängten ihn, aber richtig Tumult und man sieht das ja, wenn man das heute so verfilmt, man kann sich das gut vorstellen, wie das gewesen sein muss. Etliche haben ihn bedrängt. Petrus sagt das nachher auch, Meister, du wirst hier von allen möglichen Leuten bedrängt. Alle möglichen Leute gingen mit einem Rabbi durch die Wüste und das war staubig und sie wollten dann zu diesem Jüngling da zur Totenauferweckung, waren alle begeistert, oh, gleich passiert hier was Tolles, wow. Ganzer Pulk von Menschen. Da war eine Frau, die hatte in ihrem Herzen klar gemacht, es gibt einen, der mich heilen kann. Das ist Jesus. Und wenn ich nur den Saum seines Kleides anrühren würde, werde ich geheilt. Hunderte haben Jesus berührt. Nichts ist passiert. Aber in dem Herzen dieser Frau war so viel Respekt vor diesem Jesus, vor diesem Rabbi, dass dieser Respekt umgewandelt wurde in ihrem Herzen zu Glauben. Und Glaube ohne Werk ist tot, also tut sie was. Sie geht ran an diesen Jesus, wie Dutzende andere auch. Und in dem Moment, wo sie innerlich sagt, ich brauche nur den Saum seines Kleides anrühren, so sehr respektiere ich diesen Mann, dann passiert was. Die anderen haben gar nichts mitgekriegt, aber die ist geheilt. Die Leute in Nazareth haben nichts gepeilt. Er konnte hier und da mal ein paar Leute die Hände auflegen, aber es ist ganz wenig passiert. Warum? Weil der Prophet im eigenen Land nichts gilt. Aber die Bibel sagt, wenn du einen Becher kalten Wassers im Namen eines Propheten reichst, dann wirst du den Lohn eines Propheten bekommen. Du wirst, weil du Ehre gibst, von der Ehre Leben bekommen. Hallo? Seid ihr noch da? Jetzt übertragt das. Ich begegne euch. Ich begegne dem Pastor. Jetzt kann ich sagen, ach Andreas, das ist doch der Papa von den süßen kleinen Mädchen, die immer so wild sind. Ach, der Andreas, ja, natürlich, das ist nur ein Mensch, klar. Du wirst nur Menschliches von ihm absaugen, wenn du ihn so auffasst. Aber wenn du ihn auffasst und sagst, Andreas war bereit, Pastor zu werden. Vielleicht hat er irgendwo in der Businesswelt große Karriere gemacht, weiß ich nicht. Er ist bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Ist nur ein Mensch. Ich achte ihn nicht als irgendeinen Superheiligen mit Düsentrieb. Das ist ein ganz normaler Mensch. Aber in dem Moment, wo ich sage, er ist der Pastor und ich baue meinen Respekt da rein und sage, ich will ihn von jetzt ab respektieren. Ich habe ihn schon immer respektiert, aber ich will jetzt nicht Pille-Palle und das ist doch der Papa und der macht mal Organisationsfehler und all, dann rechnet mir das alles hoch. Komm, wir wollen das doch nicht so kompliziert machen, der hat Fehler. Ja, aber das ist doch dein Problem dann. Er sollte an seinen Fehlern arbeiten, aber wir können aus ihm nichts raussaugen, wenn er nicht die Gabe Gottes für uns darstellt, die wir respektieren. Hallo, seid ihr noch da? Und das kann ich genauso mit den Ältesten machen, das kann ich genauso mit jedem Einzelnen machen, der hier von euch einen Dienst ist bereit zu übernehmen. Wenn du den Dienst hier nur übernimmst, damit du vor Menschen geehrt wirst, dann ist dein Lohn dahin. Dein Dienst ist nicht schlecht, aber du kriegst keine Power. Aber in dem Moment, wo du das tust, was du tust vor Gott, und du siehst zu, dass du Gott ehrst mit dem, was du tust, wenn es sonst wie im Geheimen ist, keiner sieht's. Vielleicht hast du das Klo schon dreimal geputzt und keiner hat es mitgekriegt. Halleluja. Nicht, dass wir nicht von uns aus das respektieren sollten, dass jemand das Klo putzt. Wunderbar. Aber wenn du da hinterher bist, dass man dich ehrt, weil du das Klo geputzt hast, ist dein Lohn dahin. Aber verstehst du, wenn in dem Moment, wo du sagst, okay, ich tue das deshalb, weil ich Lohn haben will, ist es minderwertig. Aber in dem Moment, wo wir diesen Dienst genießen, diese Gabe Gottes akzeptieren. Sarah, du bist eine Gabe Gottes. Sarah, du dienst mir. Wenn du das Ding da in die Hand nimmst, ich wüsste nicht mal, was ich damit machen soll. Wahrscheinlich würde ich mir die Finger verbiegen auf der Geige. Und ich möchte dass ich dir sagen kann, das, was du da tust, das will ich respektieren. Das hat viel Übung gedauert. Deine Eltern hat es genervt, bis die Ohren abfielen, aber die haben es durchgehalten und so fort. Ja, da war viel Quieken und Quaken, weil man auf einer Geige kann man ja wunderbar fast die Fenster rausfliegen lassen, so kann man daneben geigen. Aber du hast es getan. Und jetzt möchte ich das respektieren. Und in dem Moment, wo ich diese Haltung in mir annehme und sage, die musste gar nicht perfekt sein, die Sarah, aber in dem Moment, wo sie das tut und wo sie das für Jesus tut, möchte ich diese Gnadengabe raussaugen. Ich berühre den Saum ihres Kleides. Versteht ihr das Bild? Ich will nicht sagen, ach, die kleine Sarah, der kleine Jesus. Markus 6 sagt es eigentlich noch deutlicher, 6,31. Ist dies nicht der Zimmermannssohn, der Sohn von der Maria und ein Bruder des Jakobus und des Joses und des Judas und des Simon? Sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Und er sprach, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und bei seiner eigenen Verwandtschaft. Und er konnte dort keine Wunderwerke tun. So heißt es. Aber wenn ich jemandem die Ehre gebe, die ihm zusteht, wenn ich ihn erkenne als Gabe Gottes, wenn ich Vater und Mutter ehre, wenn ich Leiterschaft ehre, wenn ich Menschen aus anderen Kulturen ehre, in dem Moment, wo das in mir ist, weil es mir nicht schwerfällt, ich weiß, wer ich bin, deshalb kann ich jemanden respektieren. Und in dem Moment, wo ich ihn respektiere, passiert ein Wunder. Das Wunder, dass das, was ich an Ehre gebe, das fließt zu mir zurück. Und ich habe ein langes Leben auf Erden und es wird mir gut gehen. Wow. Warum habe ich das nicht schon vor 30 Jahren geschnallt? Vielleicht muss man erst älter werden, um das richtig zu kapieren. Wie oft habe ich meine Mitarbeiter nicht geehrt? Die machen ihren Job, ich mache meinen Job. Die haben mich nicht geehrt, also warum soll ich sie ehren? Ja, so geht die Spirale doch nach unten. Aber wenn ich die Spirale nach oben gehen lasse, wenn ich will, dass Leben rauskommt, dass Gutes rauskommt, dass Segen rauskommt, mache ich es genau andersrum. Da sage ich, danke für das, was du getan hast. Danke für jedes Glas kalten Wassers, was du gegeben hast im Namen des Herrn. Manchmal unsichtbar, aber Jesus weiß es. Und ich glaube, eines Tages, wenn Bücher aufgetan werden im Himmel, wir werden staunen, wer da oben an den Ehrenplätzen sitzt. Das werden vielleicht gar nicht unsere großen Namen sein, die wir heute führen. Vielleicht werden das kleine Omas sein, die ihr Schäflein gegeben haben. Kann ich euch mitnehmen? Merkt ihr, was da ist, was drin? Wenn wir als Mitarbeiter untereinander, weißt du, keiner wird doch hier gezwungen, na gut, der Pastor wird bezahlt, sagen wir, der muss das ja machen. Der kann seinen Job auch woanders suchen. Die Bibel redet ja in dem Zusammenhang was davon, dass man einen Ältesten doppelt der Ehre würdig erweisen soll. Das eine ist die Ehre, dass ich ihn respektiere in seinem Amt. Das andere ist die Ehre, dass ich ihn finanziere. Das ist die doppelte Ehre, weil ein Ausdruck, jemandem Ehre zu geben, ist die Höhe seines Lohnes. Geschwister, und jetzt kommen wir ein ganz Eingemachtes hier. Wisst ihr, im Alten Testament war das so, wenn man jemanden als Priester einsetzte, dann war das Wort der Einsetzung des Priesters, man füllte ihm die Hände. Leute, gibt es eine grausige Geschichte im Richter, musst du mal gucken, bei Micha. Also die Geschichte von Micha ist fürchterlich, die Story, aber da kannst du das sehen. Da holt sich da selbst ein Priester und sagt, du bist mein Priester und ich bezahle dir so und so viel. Das heißt, in dem Moment, wo er sagt, du bist mein Priester und ihn anfängt zu bezahlen, gibt er ihm doppelte Ehre und akzeptiert, dass der was über mein Leben zu sagen hat. In dem Moment, wo ich dem nicht bezahle und er hat nichts über mein Leben zu sagen, ist er nicht mein Priester. Drehe ich das Ganze mal um. Wenn ich wirklich jemanden als meinen Priester akzeptiere oder als Ältester der doppelter Ehre würdig erweise, dann fülle ich ihm die Hände. Warum? Weil wo mein Schatz ist, ist mein Herz. Und wenn ich einen Dienst, der kommt, nicht die Ehre gebe, die dieser Dienst gebührt, dann werde ich aus diesem Dienst nicht rausziehen können, was der an Segen hat. Schaut mal, Jesus hat doch in Nazareth nicht weniger Power wie in Kapernaum gehabt. Der hat in Nazareth dieselbe Power, derselbe Jesus. Aber die Kraft konnte nicht rausgezogen werden, weil sie ihn nicht ehrten. Weder finanziell noch sonst wie. Ich habe das so oft, Geschwister, wenn ich einen Aufruf mache, in den verschiedenen Gemeinden, wo ich diene, und Leute kommen nach vorne und wünschen Gebet, und ich bete gerne und ich segne gerne. Und ich mache wirklich was, damit es den Leuten besser geht. Und dann kommen Leute nach vorne und sagen manchmal sowas, ja, endlich ist da mal einer, der hier Vollmacht hat und du kannst beten und so fort. Und dann frage ich nach, wieso meinst du, dein Pastor hat keine Vollmacht? Ja doch, aber da kommt nicht so viel. Und dann kommt meine berühmte Frage, bist du denn Mitglied in dieser Gemeinde? Ja, nö, ich komme hier zu Gast. Ich sage, gibst du denn deinen Zehnten in die Gemeinde? Nö, wieso denn? Ich sage, und dann erwartest du von diesem Mann, dass der, wenn der für dich betet, dass da was passiert? Du ehrst ihn ja gar nicht. Versteht man kann Segen nicht kaufen, missversteht das nicht. Man kann auch auf der Seite vom Pferd fallen. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, wenn dein Herz Respekt hat vor diesem Pastor und vor dieser Gemeinde, dann wirst du dein Teil an Ehre, an doppelter Ehre reinbringen. Du wirst nicht nur die Gemeinde als Leib Christi respektieren und sagen, wow, ich darf dazugehören, danke, dass ich hier Mitglied werden darf. Wenn du so eine Haltung hast, danke, dass da einer bereit ist, Pastor zu sein von so einem wilden Haufen. Sag doch mal einer Halleluja. So, und dann in dem Moment, wo ich sage, okay, und deshalb vor Gott gebe ich ihm meine Ehre menschlich, aber auch mein Geld, in dem Sinne, dass ich sage, der muss auch von was leben, in dem Moment ist er wirklich mein Pastor. Und in dem Moment, wo er wirklich mein Pastor ist, kann ich auch erwarten, dass Segen von ihm zu mir fließt. Weil wenn ich ihn ehre, werde ich ein langes Leben haben auf Erden. Es wird mir gut gehen. Hallo? Das ist nicht Pillepalle, das ist richtig rein ins Eingeweide hier. Das geht voll ans Herz. Das ist eine Haltung, das ist eine Entscheidung, die ich in meinem Herzen treffe. Ist er deshalb fehlerfrei? No. Und wenn ich jetzt auf Muttertag komme, oh Leute, ich kann es nicht mehr ausstehen, wenn Männer in unserer Generation immer noch auf diesem Vers rumhacken, die Frau unterordne sich ihrem Mann, die hat zu gehorchen. Erstens hat der Mann sowieso nicht zu zitieren, die Verse, die an die Frauen gerichtet sind. Die Verse, die an die Frauen gerichtet sind, sind für Frauen. Das müssen Schwestern lesen. Und die Verse, die für Männer geschrieben sind, das ist für Männer und das müssen Männer lesen. Amen? Was steht da, was soll ein Mann tun? Er soll sein Leben niederlegen. Er soll sie lieben wie Christus die Gemeinde, der ist für sie gestorben. Ich kriege da so langsam so ein Geheimnis auf die Spur. In dem Moment, wo ich das mache, wo es mir gelingt, meine Frau, die Mutter meiner Kinder, so zu respektieren, dass ich mein Leben niederlege für sie, weißt du was, da passiert in der unsichtbaren Welt etwas, was kein Gebot hinkriegt. Sie liebt mich, sie respektiert mich. Nicht, weil ich so gemacht habe, sondern weil ich sie respektiere. Der Größte unter euch soll euer. Und in dem Moment, wo ich anfange zu respektieren, in dem Moment, wo ich anfange zu dienen, das heißt nicht, dass ich 5 gerade sein lasse, ganz und gar nicht. In dem Moment, wo ich Ehre gebe, passieren wunderbare Dinge. Alte Knoten, die nie aufzulösen waren, lösen sich plötzlich auf. Das passiert in der Atmosphäre, es passiert in der unsichtbaren Welt, es passiert im Geist, es passiert, weil in meinem Herzen unsichtbar etwas entschieden worden ist. Und diese unsichtbare Entscheidung in meinem Herzen wird sich öffentlich auswirken. Und plötzlich kann ich aus diesem Jesus, der in Nazareth nichts gilt, etwas rausziehen, was kein anderer rausziehen kann. Plötzlich werde ich gesegnet. Plötzlich habe ich ein langes Leben. Plötzlich geht es mir gut auf dieser Erde. Und das ist nicht, ich kann das nicht aufzwingen. Wenn ich hier predigen würde und sage, ihr habt mich zu respektieren, bin ich off. Es ist eine Entscheidung deines Herzens, ob du das tust. Und du sollst ja auch nicht mir als Menschen den Respekt beibringen, eigentlich so wie so eine Hudelei. Das ist doch Quatsch. Aber wenn du merkst, da ist etwas in dem Thorsten, was eine Gabe Gottes darstellt, das hat Thorsten nicht verdient, das ist Gnadengabe. Aber er hat dem nachgestrebt, er will das, er möchte das auch leben. In dem Moment, wo du das spürst in mir und sagst, und weil er etwas von Gott darstellt, er ist eine Gabe Gottes an mich, an uns, deshalb kann ich aus ihm was rausziehen. Geschwister, das ist ein ganz wichtiger Mechanismus. Ich weiß nicht, wer von euch Reinhard Bonnke kennt. Kennt ihr Reinhard Bonnke? Wisst ihr, dass in Afrika hunderte von Kindern rumlaufen, die Bonnke heißen? Egal, ob Mann oder Frau, das spielt gar keine Rolle. Hauptsache, die heißen Bonnke. Ich habe in Deutschland noch kein Elternpaar getroffen, was sein Kind mit Vornamen Bonnke genannt hat. Und da gibt es bestimmte Zusammenhänge. Ich meine, ich sage jetzt nicht, die soll Bonnke heißen, aber ich will nur zwischen den Zeilen lesen. In Afrika genießt unser deutscher Bruder so ein Ansehen, der braucht nur irgendwo hinkommen, die Leute werden fast automatisch geheilt. Warum? Derselbe Mann kommt nach Deutschland, predigt dasselbe Evangelium, derselbe Mann, dasselbe Evangelium, derselbe Heilige Geist. Und es passieren fast keine Wunder. Was ist das? Was ist das? Keine Ehre. Der Prophet gilt eben nichts. Ja, Bonk in Afrika, und wer weiß, ob die Zahlen stimmen. Da können wir so viel Kameraschwenks machen, wie wir wollen. Aber in Afrika respektiert man diesen Mann. Und weil meine afrikanischen Brüder und Schwestern ihn respektieren, ziehen sie aus dem Mann die Gabe Gottes raus, den Segen Gottes, ziehen sie raus. Und sie erleben Heilungen und Rettungen und Befreiungen. Halleluja. Und ich möchte, dass wir in unseren Gemeinden das lernen, dass wir Respekt haben. Die ganze Welt sagt, rebelliere, leb ich meiner mir mich, leb dein Ego-Trip, leb unabhängig. Und ich sage, Leute, wir sind direkt auf dem Weg in die Hölle, weil das ganze Reich Gottes besteht aus Beziehung. Was bist du überhaupt im Himmel? Im Himmel ist Liebe Trumpf und Respekt und Ehre. Und wenn wir das nicht lernen hier, was soll uns denn werden? Ja, ich setze mich ab, naja, das können die ja machen, ich bin da nicht mehr bei. Ja, das können sie ja machen. Und dann werden wir schwächer und schwächer und schwächer. Und wir merken gar nicht das, was wir uns so sehr ersehen, was wir uns alle so sehr wünschen, dass Christus herrlich ist in unserer Mitte. Das wird immer schwächer und immer weniger Heilung und immer weniger Befreiung. Warum? Weil wir nicht die Ehre geben. Weder untereinander noch Christus gegenüber, in der Form, wie es ihm gebührt. Und wir wundern uns, dass da so wenig Power ist. Und das ist so schade, weil Gott möchte so gerne, dass wir etwas tun, etwas miteinander sind als Gemeinde, was ein Kontrastprogramm zu dieser Welt, die vor die Hunde geht, ist. Wir müssen heller leuchten, Geschwister. Wir müssen nicht die charismatische Version des Problems sein. Wir müssen die Antwort sein. Hallo? Paulus warnt uns und sagt in Philipper 2, Vers 3, ihr sollt nichts aus Eigennutz oder eigener Ruhmsucht tun, sondern dass jeder in Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Aber wenn du selber minderwertig bist, dann bist du ja nicht wertvoll in dir selbst. Wie willst du dann jemand anderen achten? Das beginnt damit, dass du weißt, wer du bist in Christus. Ist irgendjemand hier, der weiß, Jesus wäre nur für mich auf diese Erde gekommen und für meine Sünden gestorben? Ja, du hast gute Hoffnung. Weil da ist Christus in dir. Der schafft dir Wert, der schafft dir Würde. Und weil du Wert und Würde hast, warum soll es dir denn schwerfallen, deinen Nächsten zu achten? Der hat eine andere Meinung. Na und? Sei du doch ein Faktor, dass der Christus näher kommt. Hallo? Wollen wir das? Die Frage ist halt nur, kann man das erzwingen? Nein, natürlich kann man das nicht erzwingen. Das kann man nur leben. Gebt allen, was ihnen gebührt, schreibt Paulus in Römer 13, Vers 7. Die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, der Zoll, die Furcht, dem die Furcht und die Ehre, dem die Ehre gebührt. Und in Timotheus 1, Vers 17, dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein Gott sei Ehre. Und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich ehre ihn. Ihm gebührt Ehre. Aber dann sagt Paulus ganz praktisch, da gibt es aber noch ein paar andere Ebenen, da solltest du auch Ehre geben. Echt jetzt, Paulus? Ich dachte nur Gott und ich. Nein, nein. Wenn du Gott ehrst, dann ehrst du Gott, indem du auch anfängst, das zu ehren, was er geschaffen hat. Andreas, du bist eine Gabe Gottes. Ich möchte dich respektieren. Ich habe keinen Bock auf deine Fehler. Aber als Mensch möchte ich dich respektieren. Und weil ich das tue, der Segen, den du bekommst, tröpfelt auf mich mit runter. Das will ich. Du wirst es merken, wenn du auf eine, ich habe das gerade jetzt gehabt, ich weiß nicht, wer von euch noch Tony Fitzgerald kennt, mit dem habe ich hier 91 die Vaterschaftsschule gemacht. Frank, du kennst ihn noch. Ich war mit Toni ein bisschen unterwegs und da passierte relativ wenig. Dann bin ich mit ihm auf die Vaterherzkonferenz im Oktober gefahren und plötzlich passierten die Dinge, die ich von Toni gewohnt bin. Zeichen und Wunder, eine prophetische Präzision, wie ich sie fast nirgendwo anders kenne. Und Leute haben Gott erlebt in massivster Weise. Und hinterher habe ich mich wieder gefragt, ich sage, Mensch, ich bin jetzt ein paar Tage mit Toni unterwegs. Warum ist das auf der Konferenz so heftig gewesen und in anderen Versammlungen so relativ wenig? Und ich bin auf diesen Rückschluss gekommen, auf diese Konferenz, die Leute haben Geld bezahlt, die sind dahin gefahren, die hatten eine hohe Erwartung. Und sie respektierten, dass jetzt in dem Fall Matthias Hoffmann jemanden eingeladen hatte und haben gesagt, okay, der hat bis jetzt noch keine Pappnasen eingeladen, das wird was sein. Und diese Ehre, die von dem Publikum her kam, hat das geradezu rausgesogen aus dem Toni, dass der dienen konnte in einer Vollmacht, wie ich sie in Deutschland selten sehe, dass überhaupt einer dienen kann. Diese Zusammenhänge müssen wir einfach verstehen, Geschwister. Gut, könnt ihr noch? Wer kann noch? Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Wen sollen wir denn ehren? Magst du das mal anschmeißen? Ganz kurz nur einen kurzen Gang noch, dass ihr einfach wisst, wie das zusammenhängt. Natürlich ist es in der Bibel sehr, sehr deutlich, und der Aufruf überall zu sehen, dass wir Gott ehren sollen. Gott sagte im 5. Mose 32 zum Beispiel, denn der Name des Herrn rufe ich aus, gebt Ehre unserem Gott. Und er ist sogar sehr scharf hinterher. Er sagt in Jesaja 42, Vers 8, ich bin Jahwe, das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinen anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Und du kannst viele, viele Stellen sehen. Du kannst sogar mal eine Stelle sehen, und die ist ziemlich massiv, in Apostelgeschichte 12. Was passiert, wenn du nicht Ehre gibst? Da war Herodes, der hält eine Rede. Und die Menschen sind so begeistert über seine tolle Ansprache, dass sie sagen, das ist die Rede eines Gottes. Und dann kam, heißt es in Vers 23 sogleich, aber schlug ihn ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab, und von Würmern zerfressen verschied er. Nicht Ehre geben kann also tödlich sein. Empfehle ich nicht. Nur falls ihr das jetzt denkt, ja, ich empfehle das nicht. Es ist viel besser, Gott Ehre zu geben und zu leben. Nicht gezwungen, wie gesagt. Es ist meine Entscheidung. Und ich glaube, wenn ihr die Predigt richtig verstanden habt, wird es euch ein neuer Respekt beschenkt, werdet ihr beschenkt werden. Und ihr könnt darum bitten auch und sagt, Gott, gib mir neuen Respekt. Ich will auch nicht einfach nur nette Lieder singen, damit ich mich gut fühle, sondern ich will mit meinen Liedern tatsächlich dir die Ehre geben. Ich will tatsächlich die Großtaten meines Gottes verkünden. Und wenn es sein muss, stelle ich mich auf den Stuhl oder tanz halbnackt wie David, aber ich will dir Ehre geben. Das ist mir ein Anliegen. Ich singe nicht nur ein paar nette Chorusse. Auch die Lieder sind so nett. Nee, da muss was rein, da muss Power rein. Und die Power kommt aus deinem Herzen, aus dieser Entscheidung. Sie sagt, mein Leben soll zur Ehre von Jesus sein. Mein ganzes Leben, nicht nur mein Lobpreis. Okay, könnt ihr da mit? Zweitens, habe ich euch eben schon angedeutet, die Bibel sagt, dass wir auch der Obrigkeit Ehre geben sollen. Wir sollen, in Römer 13 heißt es ganz klar, Ehrung seiner Dienerinnen, also die Obrigkeit ist eine Dienerin Gottes. Und die Bibel ist ja voll davon, dass sie davon redet, dass wir dem geben, die Ehre geben sollen, dem Ehre gebührt. Römer 13, Vers 7 habe ich eben zitiert. Und ich denke auch, wenn 1. Timotheus 2 uns auffordert, dass wir für die Obrigkeit beten sollen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, dann siehst du diesen Zusammenhang. In dem Moment, wo ich die akzeptiere als Könige und die in Hoheit sind, die von Gott gesetzt sind und für sie Fürbitte tun und sie ehre, indem ich für sie bete und sie anerkenne, dann heißt es, dass wir das tun sollen, damit wir ein ruhiges und stilles und gottseliges Leben in aller Ehrbarkeit leben können. Das heißt, meine Einstellung zu der Obrigkeit hat was mit meiner Lebensqualität zu tun, damit du lange lebst auf Erden. Ehre Vater und Mutter. Gut, drittens, und damit komme ich ja auch, warum ich eben gerade jetzt in diesen Tagen an diese Ehre dachte, die Diener Gottes. Die Bibel sagt ganz deutlich, dass man den Diener Gottes Ehre geben soll. Jetzt habe ich das schon gesagt mit den Finanzen, dass man einem Ältesten, der gut vorsteht, vielleicht sogar doppelte Ehre gibt, also einmal die Ehre aus dem Herzen, dann auch die Finanzen. Aber es ist überall so, dass Jesus meinetwegen in Matthäus 10 sagt, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, wird eines Propheten Lohn empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt in eines Gerechten Namen, wird eines Gerechten Lohn empfangen. Ja, muss man es deutlicher sagen? Also in dem Moment, wo ich das akzeptiere, da kommt ein Prophet Gottes vorbei und ich akzeptiere ihn als Prophet Gottes. Das heißt nicht, dass du nicht prüfen sollst. Es heißt nur, ich möchte gerne den Segen, den der Mann darstellt, den möchte ich raussaugen. Und deshalb ehre ich ihn und respektiere ihn, weil mein Herz dann die Einstellung hat. Mein Herz hat den Glauben. Jesus sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Ich habe den Glauben, da kommt was. Und das liebt Gott, weil Gott reagiert auf Glauben. Und das ist wichtig, dass wir diese Einstellung haben. Besonders die natürlich jetzt in Lehre und so arbeiten. Also ich glaube, ich meine, die andere Seite muss auch gesagt werden. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Einer hat es mal so nett dargestellt. Wisst ihr, diese Unterordnung, die ein Mensch mir gegenüber hat, diese Ehre, die er mir gibt, die fordert mich natürlich heraus, ein totales Verantwortungsgefühl zu entwickeln. Ich hab die Story gehört von einem Neubekehrten, der zu einem Pastor gegangen ist und hat gesagt, also ich habe mein Leben jetzt Jesus gegeben, jetzt habe ich mich taufen lassen. Und auf dem Taufbecken raus wurden für die Täuflinge gebetet. Und da ist ein Täufling hingegangen zu dem Pastor und hat gesagt, Pastor, pass jetzt bloß auf, was du jetzt von jetzt ab zu mir sagst, weil ich werde es tun. Und als er das sagte, als dieses Zeugnis zu mir kam, oh, das war wie so ein heiliger Schauer, der über mich rüberging, weil mir plötzlich inne wurde mit diesem Amt, mit diesem Auftrag, den ich habe. Was für eine Wahnsinnsverantwortung geht damit einher. Und Gott helfe mir. Da habe ich Gott gegenüber Respekt. Und sage, Gott, wie soll ich das machen ohne dich? Das geht ja gar nicht. Aber diese Person hat mit diesem Satz etwas ausgelöst an Respekt, an Ehre. Pastor, was du sagst, sei vorsichtig, was du jetzt sagst. Weil wenn du mir sagst, das soll ich tun, dann tue ich es. Immer Neubekehrte, wir wissen, dass wir alle Selbstverantwortung haben. Aber es hat was ausgelöst, dass ich gedacht habe, genau dieses Wechselspiel von Respekt, das ist das, was Reich Gottes sichtbar macht. Nicht gezwungen, das ist eine Entscheidung. Du bist nie deine eigene Verantwortung los. Hört mich bitte richtig, aber man kann es schon schräg hören, was ich sage. Natürlich heißt es dann auch, was ich schon zitiert habe, viertens dann den eigenen Eltern gegenüber. Denk, da brauche ich jetzt nicht lange drüber reden. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot mit Verheißung. Das heißt, Gott sagt hier was, pass mal auf, wenn du das machst, dann hast du hinten dran die Verheißung, es wird dir gut gehen. Geschwister, vielleicht ist hier der Zeitpunkt gekommen, für einige von uns Buße zu tun. Ich weiß, das war lange, lange Zeit in meiner Generation normal, dass man rebelliert gegen die Eltern. Vielleicht ist es gut, wenn du den Heiligen Geist mal fragst und sagst, Heiliger Geist, habe ich die richtige respektvolle Haltung gegenüber meinen Eltern gehabt? Das heißt doch nicht, dass die perfekt sind. Natürlich haben die Fehler. Du doch auch. Aber es ist eine innere Haltung, dass ich sage, okay, ich will Respekt behalten vor meinen Eltern, nicht vor ihren Fehlern. Vielleicht ist es der Moment, wo du durch Umdenken ein neues Land der Freiheit einnehmen kannst. Dann fünftens, es steht ja im Petrusbrief geschrieben, dass man sich auch den Vorgesetzten unterordnen soll. Du liebe Heiland, das wird ja heftig. Ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter um des Herrn willen. Und dann heißt es in Vers 18, ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Leute, habt ihr schon mal einen verkehrten Herrn über euch gehabt? Ich kenne da eine ganze Menge von. Aber das ist keine Ausrede, nur weil die ein bisschen verdreht sind. Sie sind der Boss. Und wenn du noch nicht mehr arbeiten möchtest, kündige. Aber, verstehst du, wenn du da arbeitest, dann hab Respekt. Und jetzt kommt etwas ganz, ganz Wichtiges, nämlich das, was wir meistens vergessen, dass Christen auch untereinander Ehre geben sollen. Die Bruderliebe sei herzlich zueinander, in Ehrerbietung, ein dem anderen vorausgehend. Leute, Epheser 5, Vers 21 beginnt, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn, also die Frauen den Männern. Geschwister, und da geht was in unserem ganzen deutschen Volk richtig im Bach runter gerade. Wir respektieren die Erfolgreichen. Aber die Bibel sagt nicht, geh ein zu deines Herrn Freude, du erfolgreicher Knecht. Sondern die Bibel sagt, geh ein zu deines Herrn Freude, du treuer Knecht. Und warum wir relativ wenig Frucht haben, Geschwister in Deutschland, das weiß ich nicht. Aber ich will nicht die Erfolgreichen deshalb ehren, weil sie Erfolg haben. Sondern ich möchte den Gott dahinter ehren, der ihnen das schenkt. Und ich möchte die Treue respektieren. Treue möchte ich respektieren, weil Gott das respektiert. Er gibt dir nicht die Krone des Managements und des Erfolgs, sondern der Gnade und der Barmherzigkeit. Das ist unsere Krone. Und Geschwister, wenn wir irgendjemand, der gedient hat und alt geworden ist, entsorgen, dann kann das nicht das Wohlgefallen Gottes haben. Es geht gar nicht. Weil der muss ja nicht mehr in Funktion sein, wenn er ein bisschen verkalkt ist und leise rieselt der Kalk so. Das ist ja nicht der Punkt. Aber wenn wir die nicht respektieren, die vor uns die Bresche geschlagen haben, wie soll der Segen der Generationen über uns kommen? Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wenn wir die Altvorderen nicht wirklich respektieren, wenn wir nicht Respekt haben vor den Mitchristen, die vor uns gestanden haben in wilder Zeit, die für mich im Krieg gewesen sind, also vor meiner Generation. Wenn ich da keinen Respekt habe, wie will ich erwarten, wenn meine Kinder nicht beobachten, wie ich als Vater die Generation vor mir beachte und ihn respektiere, wie sollen meine Kinder Respekt lernen? Es wird so sein, Geschwister, wenn wir, die wir jetzt verantwortlich sind, gegenüber der Vorgeneration nicht respektvoll sind, dann werden unsere Kinder eines Tages sagen, wenn wir alte Leute sind, na, ab zur Seife. Was sollen wir mit den alten Typen? Die kosten nur Geld. Rente ist teuer. Und diese Haltung ist in unserem Volk, aber nicht in der Gemeinde Jesu, Geschwister. Wir wollen das anders machen. Amen. Wir wollen Respekt haben voreinander. Wir wollen Respekt haben vor dem Bruder, vor der Schwester. Insbesondere in der Bibel heißt es auch mal, dass du auch Respekt hast vor dem grauen Haupt. Ich habe jetzt glücklicherweise bin ich in einer guten Lage. Ich habe es auch nicht gefärbt extra. Es ist einfach ist so gekommen. Das hat was mit meinem Alter zu tun. Bei dir noch nicht ganz, aber. Warum? Warum sollen wir? Was ist das? Was will die Bibel damit sagen mit diesem Respekt, Gerd? Ne? Muss man Respekt vor dir haben? Das ist doch nicht, weil du die Haare gefärbt hast, sondern es hat was damit zu tun, dass du ein Leben gelebt hast. Und weil wir ein Leben gelebt haben, auch mit Fehlern, aber was durchgetragen hat bis heute, deshalb respektiere ich. Und weil ich respektiere, wird es mir gut gehen. Oh Jesus. Männer und Frauen, wenn die einander respektieren, die Hälfte aller Eheseelsorge würde sofort flachfallen, wenn das funktionieren würde. Wir brauchen keine Eheseelsorge, wenn einfach Respekt vor Mann und Frau da wäre. Kann ich dazu mal einen Amen hören? Amen. Es ist so, wir sind unterschiedlich, habt ihr auch schon gemerkt. Halleluja. Dann, vielleicht ein bisschen komisch für einige, aber die Schrift sagt, dass wir auch gegenüber Bedürftigen Respekt haben sollen. Und damit meine ich Gefangene, Behinderte, Witwen, Waisenkinder, alle Leute, die es nicht so einfach haben in dieser Welt. Guck mal, in Matthäus 25, als Jesus die Endabrechnung illustriert, da heißt es in Vers 40, und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einen dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und Jakobus sagt, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott ist dem Vater ist dies, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Sprüche 14, 31, ganz heftig. Wer den Geringen unterdrückt, verhöhnt den, der ihn gemacht hat. Wer ihn ehrt, den Herrn ehrt, wer sich über die Armen erbarmt. Wenn ich keinen Respekt habe vor diesem Lebewesen, weil es nicht so ist wie ich, und ich kann damit nicht umgehen wie ihr, habe das geübt, ich bin völlig unbeholfen, weil ich gar nicht weiß, was ich machen soll. Aber wenn ich keinen Respekt habe, dass dieses Lebewesen lebt vor Gott und vor Gott immer noch einzigartig ist, verstehst du, da geht dir was flöten. Das Kind kriegt das vielleicht gar nicht mit. Aber in meinem Herzen ist Respekt vor Leben. Amen. Siehst du einen Armen, trittst ihn mit Füßen. Pff, Sozialschmarotzer. Oder gehst du hin und sagst, was ist los? Ja. Manchmal ist es erstaunlich. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen will ich mir ein Lob erwecken. Ja. Geschwister, hallo. Was ist mit Ausländern? Ausländer raus. Ja? Ja, ich weiß, dass wir können in Europa nicht alle aufnehmen, aber was ist das, was habe ich für eine Haltung? Merkt ihr das? Dass das ganz viel ausmacht? Dann gegenüber Mitmenschen allgemein. Haltet den Herrn Christus in euren Herzen heilig, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung, jedem gegenüber, der Rechenschaft ablegt von der Hoffnung, die in euch ist, aber mit Sanftmut und mit Ehrerbietung und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu Schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Geschwister, hier steht geschrieben, dass ich mit Sanftmut und Ehrerbietung allen Menschen gegenüber Respekt ausüben soll, Ehre geben soll. Auch den Skurrilen. Und dann sagen, das ist gar nicht so einfach, Pastor. Wenn du meinen Vermieter kennen würdest oder meinen Prof oder meinen Nachbarn, ja, das ist manchmal schwer. Aber du lebst auch nicht aus deiner Quelle. Du musst das bei Jesus abzwacken. Du kannst beten und sagen, Jesus, gib mir Respekt vor diesen Menschen. Und das ist der Anfang von der Veränderung. Und letztens, wenn ihr es denn erleiden wollt, was viele, viele Leute überhaupt nicht mehr schnallen. Geschwister, es wird sich nichts daran ändern. Das Heil kommt von den Juden. Und was die Juden weltweit durchmachen, und sie machen auch einen Haufen Mist, also der Staat Israel ist für mich nicht sakrosant, nur weil es der Staat Israel ist, da passiert ein Haufen Mist. Die sind auch nicht alle heilig. Und trotzdem, das Volk Gottes dürfen wir nicht verachten. Weil was sagt der Römerbrief im 11. Kapitel? Wir sind die wilden Zweige. Wir sind in den fetten Wurzelstock eingepfropft. Und wenn Gott damals die Zweige, die natürlichen Zweige ausgerissen hat, damit wir eingepfropft wird, was sind wir denn, dass wir jetzt sagen können, ha, wir sind es jetzt, wir brauchen Israel nicht mehr. Es gibt so eine Ersatztheologie, für mich das Schlimmste, was es gibt. Das Volk Israel zählt nichts mehr. Wir, das Volk Gottes, das neutestamentliche Volk, wir sind jetzt das Volk Gottes und Israel können wir zum Mond bomben. Das stimmt nicht. Ich habe Respekt vor Israel. Ich habe Respekt vor den Glaubensvätern, vor Abraham, Isaak und Jakob. Ich habe Respekt vor David. Ich habe Respekt vor denen, die die alten Bücher geschrieben haben. Und das muss zum Ausdruck kommen. Damit bin ich kein Israel-Spinner, der nicht unter einer Israel-Flagge zum Schlafen kommt, weil er keine Israel-Flagge als Bettdecke hat oder nur mit dem Käppi betet. So ist Quatsch. Brauchen wir alles nicht. Aber der Respekt innerlich vor Israel als dem Volk Gottes. Könnt ihr damit? Ehre deinen Vater und deine Mutter. Gut, wie habe ich das jetzt zusammengekriegt? Du liebe Güte. Offenbarung 19, Vers 7. Lass uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Also, ich glaube, wenn Menschen reinkommen in eine Gemeinde, wo Christus so geehrt wird, dass jeder schnallt, das ist ein Tick mehr als menschlich. Das ist ein Tick göttlich. Wo wohnt Gott? Im Lobpreis seines Volkes, wo er geehrt wird. Und wenn wir wünschen, dass Gott in unseren Gottesdiensten mehr tut, mehr zugegen ist, dann hat das maßgeblich mit unserer Einstellung zu tun, mit dem ich in den Gottesdienst komme. Auf dem Weg hierher passiert der meiste Streit. Warum? Weil der Teufel den Trick kennt. Deshalb ist es besser, einen Tag vorher schon zu sagen, kriegen wir das alles gebacken morgen? Papa, Mama, Kinder, lalala, viel Gedüdel, Auto getankt, all sowas, ja? Leute, ich spreche aus Erfahrung, das ist so. Und dann geht ihr in einen Gottesdienst, den ihr Freitag, Samstag schon vorbereitet habt in euren Herzen, wenigstens, und geht rein und sagt, ich bin hierher gekommen, um Gott zu ehren. Ich bin hierher gekommen, um seine Dienste und Ämter zu ehren. Ich bin hierher gekommen, weil ich aus diesem Gottesdienst von Gott und seinen Segen alles raussaugen möchte, was da drin ist. Denn ich möchte gesegnet werden, damit ich ein Segen bin. Ich möchte respektieren, weil ich merke, wenn man mich respektiert, geht es mir besser. Ich merke, dass ich den Segen haben möchte. Ich merke, dass ich gerne lange leben möchte in einem Segen. Und in dem Moment, wo ich das tue, mit dieser Einstellung lebe, wird etwas anders werden. Auch im Umgang miteinander, auch die Dienste untereinander werden sich viel, viel mehr entfalten können, weil Respekt und Ehre da ist. Selbst wenn ein Konflikt da ist, würde man sagen, pass mal auf, weil ich dich total respektiere, ich unterstelle dir absolut nichts Böses. Was du gemacht hast, habe ich nicht verstanden. Aber ich unterstelle dir nichts Böses, ich respektiere dich. In dem Moment ändert sich die ganze Atmosphäre. Und in dem Moment, wo Gott sich so in unserer Mitte dann ehren lässt, Leute, da kommen Menschen hier rein und sie werden Gott erleben und sie werden auf ihr Angesicht fallen und werden bekennen, Gott ist wahrhaftig in eurer Mitte. Und das ist eine ernste Botschaft, Geschwister, aber ich glaube, gerade in dieser Jubiläumszeit, in der ihr steht, müsst ihr das neu überlegen, was ihr seid. Seid ihr hier eine nette Schar von netten Leuten in Clausthal oder seid ihr das Reich Gottes, was angebrochen ist? Ist das Reich Gottes nahe herbeigekommen? Das Reich Gottes besteht aus Respekt und Ehre. Amen. Ein bisschen hart war heute gewesen, aber es lag mir auf dem Herzen. Weil ihr habt jetzt wichtige Tage, seine Ordination, das ist ein menschlicher Akt, das ist ein Popanz, wenn Gottes Geist da nicht drin ist. Aber Gottes Geist kommt, wo er spürt, dass Herzen ihn respektieren. Und auch das, was er gesagt und gesetzt und an Gaben gegeben hat. Amen. Lass uns doch mal aufstehen miteinander. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du aus diesen verschiedenen Aspekten und Fragmenten doch in den Herzen der Einzelnen etwas machst, was sich zu einem Bild, zu einer Kraft formiert. Dass sie innerlich spüren, da ist was. Und das möchte ich kennenlernen. Herr, und da wo nötig ist, da bitte ich dich, guter Geist Gottes, dass du sogar Buße möglich machst. Vielleicht sogar jetzt hier heute noch, dass man aufeinander zugeht und sagt, hör mal, da habe ich dir die Ehre abgeschnitten. Und das ist nicht richtig, dass wir Ehrabschneidung machen. Das ist nicht gut für dich und für nicht, auch nicht für den, dem du die Ehre abschneidest. Vielleicht ist es nötig, dass du Buße tust, sagte ich schon, den Eltern gegenüber. Ämtern und Diensten, den Altvorderen. Vielleicht ist das nötig, dass du dich da änderst. Und wenn das nötig ist, dann mach das schnell. Vielleicht hast du den Lobpreis gar nicht mehr unter dem Aspekt gesehen. Vielleicht hast du dich gefreut, wenn nette Lieder kamen. Aber es geht um was Höheres. Gott sagt, ich gebe meine Ehre keinem anderen. Und deshalb ist es wichtig, dass der Lobpreis mit der Power Gottes und mit dem Respekt und der Ehrfurcht gefüllt ist. Geschwister, wir sind hier unter uns, wir haben keine Gäste, also können wir doch uns einander zuwenden. Wollen wir das nicht mal machen, dass wir uns heute Morgen einander zuwenden und sagen, du hör mal, war da jetzt etwas in der Predigt, wofür ich für dich beten soll? Dann mach das doch mal und dann betet füreinander, zu zweit, zu dritt, zu viert. Und lass hier mal ein Gemurmel entstehen, dass wir hier miteinander einen Knopf dran machen. Das nützt nichts, eine gute Botschaft zu hören, wenn man nicht da irgendwie einen Schritt drauf unternimmt. Glaube hat Werke, ja. Und das Erste, was du tun kannst, ist, dass du einfach betest. Bete doch für deinen Bruder, bete für deine Schwester. Kommt einander mit Ehrerbietung zuvor und sagt, ich will für dich beten. Wenn du sagst, ich möchte wieder meine Eltern respektieren oder irgendwas, dann betet doch füreinander. Irgendwas, was dir in der Predigt jetzt wichtig war. Und dann betet füreinander und segnet einander. Und setzt einander frei und sagt, Heiliger Geist, ich wünsche mir, dass mein Bruder, meine Schwester da den Schritt schafft. Können wir das mal so machen, Andreas? Ist das in Ordnung? Gut, dann mach das doch mal. Hab jetzt keine Angst. Ist eine Frage des Respekts jetzt auch, dass du jetzt sagst, hallo, kann ich für dich beten? Oder bitte, wendet euch noch mal einander zu. Helft euch, lasst keinen alleine stehen. Dient einander, komm.